Also jetzt haben wir die schwierige Aufgabe, dass wir nach einem guten Mittagessen eigentlich unsere Energie brauchen, um zu verdauen. Und üblicherweise ist es jetzt schwierig, sich zu konzentrieren, aber ich hoffe, dass wir es mit gemeinsamer Anstrengung einfach schaffen, trotzdem hier bei der Sache zu sein. Dieses Thema Leben, also ich hoffe, dass mit mir jetzt heute Nachmittag nicht die Pferde durchgehen, aber das Thema Leben, das ist eigentlich das spannende Thema. Da sind wir wirklich am Zentrum Naturwissenschaft und die Realität von Leben und Tod. Ich habe ein paar Bilder hier auf der Titelfolie gleich, die uns auch zeigen, worum es geht. Wir waren gestern schon bei den Embryonen. Das gehört dazu. Und wir haben dort schon gemerkt, wie wir technisch hochspannende Dinge tun können, aber plötzlich ganz elementare Fragen aufbrechen. Wo fängt das Leben an? Oder heute Morgen, was ist der Mensch eigentlich? Was macht den Menschen zum Menschen? Wo fängt das Leben an? Oder hier die Situation auf der Intensivstation. Ist gar nicht Theorie. Ja, die Frage, wann hört Leben auf? Sind schon aufgefallen, das ist ein Problem. Wann hört das Leben auf? Oder wer darf sagen, jetzt ist Schluss? Wer darf den Hebel umlegen, den Schalter umlegen? Und hier rechts habe ich einen Ausschnitt, Matthias Grünewald, Isenheimer Altar. Vor wenigen Tagen haben wir noch Ostern gefeiert. Wir werden auch das nicht ausblenden. Das gehört bei unserem Thema eigentlich zentral dazu. Wir werden am Ende draufkommen. Ich habe diese Folie, Sie kennen sie jetzt alle schon, ich habe diese Folie vor allem auch für mich bei jedem meiner Vorträge drin, einfach um mich selber dran zu erinnern, Wort zuerst. Und auch als begeisterter Naturwissenschaftler das Wissen danach und das Wissen unter dem Kreuz. Was habe ich mir vorgenommen? Ich möchte, die gestern Abend da waren, kennen das schon. Ich habe hier noch eine weitere These dazu. Einfach noch mal kurz zum Warmdenken. Thesen, Behauptungen von mir über das Verhältnis von Naturwissenschaft und Gesellschaft. Und dann wollen wir einfach mal mit naturwissenschaftlichen Methoden versuchen, das Leben zu verstehen, zu ergründen. Wir werden uns auch mit naturwissenschaftlichen Methoden auf die Suche nach den Grenzen des Lebens machen. Wo hört Leben auf? Und wir werden zum Schluss auch wieder diesen Schritt machen, dass wir die Bibel als Informationsquelle zu unserem Thema befragen. Was hat sie uns dazu zu sagen? Vielleicht fange ich mit einem Zitat an. Sie haben das mitgekriegt, 2009 war das Darwin-Jahr. Man hat viel über ihn gelesen. Ein Eingangssatz zu unser Thema. Ein Wissenschaftsjournalist, Jürgen Neffe, er hat eine Biografie über Charles Darwin geschrieben, eine ganz interessante. Er hat zu Beginn des vergangenen Jahres in der Wochenzeitung Die Zeit einen Artikel geschrieben unter der Überschrift Danke, Darwin. Und in diesem Artikel steht unter anderem dieser Satz: Als erster formulierte Darwin eine weltumspannende Theorie des Lebens. Er beschrieb die kreative Kraft des Todes, ohne den es keinen evolutionären Fortschritt gäbe. Ich denke, es lohnt sich mal kurz über diese zwei Sätze nachzudenken. Ich denke, der erste Satz ist richtig. Charles Darwin hat wirklich mit dem, was er formuliert, was er geschrieben hat, wirklich Wichtiges, Bedeutsames, bis heute Bedeutsames erarbeitet. Und eines, was an seiner Idee so maßgeblich, so faszinierend ist, dass es eine Theorie ist, die praktisch alles umfasst. Die Idee umfasst vom ersten Gedanken, wie der Kosmos entstanden sein könnte, Stichwort Urknall, bis zur Entstehung unseres Sonnensystems, bis zur Besiedlung unserer Erde durch verschiedene Lebewesen. Sie können sich das vorstellen wie einen Setzkasten, in dem man alles wunderschön einordnen kann. Ungeheuer faszinierend. Genau so was brauchen wir für unser Denken. Und das liefert die Evolutionstheorie von Charles Darwin. Das ist ungeheuer faszinierend an dieser Idee. Aber dieser zweite Satz hat es in sich. Er beschrieb die kreative Kraft des Todes, ohne den es keinen evolutionären Fortschritt gäbe. Was an diesem Satz richtig ist, ist, dass Evolution ohne Tod nicht funktioniert. Wenn es den Tod nicht gibt, funktioniert Evolution nicht. Nicht optimal angepasste Lebewesen müssen zugrunde gehen, damit neuer Platz, damit Platz geschafft wird für neue Lebewesen. Sonst funktioniert Evolution nicht. Aber ich bleibe hängen an dieser Formulierung, die kreative Kraft des Todes. Und ich muss zugeben, ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Ich unterstelle mal, jeder von uns war schon mal auf dem Friedhof vor einem offenen Grab. Frage, was haben Sie dort von der kreativen Kraft des Todes gesehen? Ist es in unserer Erfahrung nicht vielmehr so, dass der Tod das Gegenteil jeder Kreativität ist? Dass der Tod ein Ereignis ist, das jede Kreativität im Keim erstickt? Das sind Menschen, mit denen ich bis vor wenige Tage noch Gespräche führen konnte, Pläne schmieden konnte. Aus, fertig, Ende. Nach aller Erfahrung irreversibel. Ich weiß nicht, was die kreative Kraft des Todes sein könnte. Und doch, wenn ich anfange, darüber nachzudenken, und mich erinnere, wir kommen von Karfreitag und Ostern her. An Karfreitag, dort am Kreuz auf Golgatha, dort wird ein Tod gestorben, der ist kreativ. Der wird am Ostermorgen kreativ, wenn Gott deutlich macht, das ist nicht das Ende. Wenn das Grab leer ist, das ist der Tod, für den das passen könnte. Soweit ich weiß, hat Jürgen Neffe nicht daran gedacht, als er das geschrieben hat. Wie sieht das aus? Viele von Ihnen kennen diese, zumindest die ersten drei Thesen schon. Ich bringe sie noch mal ganz kurz. Mit meiner ersten These, übrigens mit Thesen können Sie ganz gelassen umgehen. Das sind einfach Behauptungen von mir. Nehmen Sie es ganz locker. Also das ist nichts, was Sie jetzt auswendig lernen müssen. Hören Sie sich's mal an und gucken Sie, ob da vielleicht was dran sein könnte. Meine erste These, meine erste Behauptung. Ich sag's mal gleich mit eigenen Worten. Es ist schon immer so, dass die Wissenschaft die Gesellschaft geprägt, beeinflusst hat. Auch schon weit zurück in der Geschichte. Also Wissenschaft ereignet sich nicht im Elfenbeinturm, losgelöst von allen anderen, sondern Wissenschaft prägt die Gesellschaft. Beispiel, es gibt einen Zeitstrahl zur Orientierung 18. bis 20. Jahrhundert. Wenn wir zurückgehen in ganz alte kulturelle Überlieferungen, dann finden wir Astronomie, Geometrie, Mathematik als einflussreiche Größen. Denken Sie an die astronomischen Kenntnisse der Babylonier. Wir können heute feststellen, dass die Babylonier über die Sterne Dinge wussten. Wir haben Dokumente aus babylonischer Zeit, die verstehen wir noch gar nicht. Die wussten über die Sterne Dinge, die können wir heute nicht mehr nachvollziehen. Oder Geometrie, denken Sie bei den Ägyptern an die Pyramiden. Ja, es ist nicht so, dass es da so ein paar Theoretiker gab, die da irgendwo in der Wüste für sich waren. Nein, das war in der Gesellschaft mit drin, hat die Gesellschaft geprägt. Heute, wenn wir etwas weiter gehen in der Geschichte, in den moderneren Zeiten, war das die Physik, die Mechanik, die unsere Gesellschaft geprägt hat. Dieses Bild, James Watt als ein bekannter Vertreter des Ingenieurswesens, der nicht die Dampfmaschine erfunden hat, aber der als junger Ingenieur eine Dampfmaschine reparieren sollte und dabei gemerkt hat, die kann man noch viel leistungsfähiger machen. Und der sehr viele Verbesserungen bei den Dampfmaschinen gemacht hat und damit beigetragen hat, dass Dampfmaschinen wirklich industriell einsetzbar waren. Und wenn wir heute in ein Lexikon schauen, dann können Sie nachlesen, dass die Dampfmaschinen ein wesentlicher Bestandteil waren in einem gesellschaftlichen Prozess, den wir heute im Rückblick als industrielle Revolution bezeichnen. Also wissenschaftliche Entwicklungsarbeit hinterlässt sehr wohl Spuren in der Gesellschaft. Meine zweite Behauptung. Ja? Da bin ich überfragt, aber hier gibt es ja genügend Ingenieure. Also manche Leute meinen, aber die Dampfmaschinen gab es schon vor James Watt. Er hat sie dann optimiert. Weiß jemand? Sonst müssen wir einfach das als Aufgabe fürs nächste. Also ich weiß es nicht. Meine zweite Behauptung. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts haben die Biowissenschaften die Physik in ihrem Einfluss überflügelt. Also ich behaupte, heute sind die einflussreichsten Wissenschaften die Biowissenschaften und die Informationswissenschaften. Ich will auch das an einem Bild zeigen. Das ist Francis Crick und James Watson, die beide in Cambridge in einem Kellerlabor dieses Modell der DNA-Doppelhelix zusammengebastelt haben und dafür dann einige Jahre später den Nobelpreis bekommen haben. Übrigens fand ich sehr interessant, der Zeigestock, den Francis Crick hier hat, das weiß heute niemand mehr, sieht man höchstens noch im Museum. Aber ich habe noch als Schüler das in der Schule gehabt und als Studenten haben wir das etwas despektierlich als Schätzholz bezeichnet. Den Reckenschieber. Ich weiß nicht, ob Schüler das heute überhaupt noch wissen, dass man mit durch Addition und Subtraktion von logarithmischen Skalen ganz spannende Dinge machen kann. Heute macht man das alles schon ab Kindergarten mit dem Taschenrechner. Meine dritte Behauptung, dass der Einfluss der Wissenschaft auf die Gesellschaft nicht so sehr davon abhängt, dass die Wissenschaft alles erklären kann, sondern dass man manches von dem, was die Wissenschaft entwickelt, dass das technisch anwendbar ist. Also so, wenn man das mal verkürzt sagt, Hauptsache es funktioniert. Das ist der Hauptantriebsfaktor, warum Wissenschaft die Gesellschaft beeinflusst. Beispiel, gentechnische Produktion von Insulin. In Deutschland wird praktisch alles Insulin, das in Deutschland von Diabetespatienten gebraucht wird, nahezu zu 100% gentechnisch hergestellt. Wir wissen viele Dinge noch nicht, was da alles funktioniert, aber es tut. Oder dieses Schaf, Dolly, Klonen. Wir haben viele Dinge noch nicht annähernd verstanden, was dort passiert. Aber manchmal funktioniert es und dann lesen Sie es in der Zeitung. Jetzt hat man wieder einen Hund geklont, jetzt hat man Katzen, Ziegen geklont und. Meine vierte These. Die Physiker, die haben zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also 1900, haben die eine Krise erlebt, die Physiker. Und zwar haben die Physiker gemerkt, dass sie mit ihren Methoden, mit ihren eigenen Methoden feststellen können, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als sie beschreiben, berechnen und untersuchen können. Und das macht Physiker, zumindest viele Physiker, ganz nüchtern. Sie können mit ganz vielen Physikern ziemlich gelassen über den Gedanken diskutieren, ob es vielleicht einen Gott geben könnte. Weil die Physiker die Erfahrung gemacht haben, es gibt Dinge, die können wir nicht untersuchen. Und ich sage in meiner vierten These, die Biowissenschaften haben dies eine solche Krise noch nicht erlebt. Die Biowissenschaften, die leben noch, das ist jetzt eine Unterstellung, wenn jetzt ein paar Biologen hier wären, die würden vermutlich schon schmerzgepeinigt aufschreien, aber meine Behauptung ist, die Biowissenschaften leben hier noch in einer naiven Überheblichkeit. Nach dem Motto, gebt uns noch ein paar Millionen Forschungsmittel und gebt uns noch ein bisschen liberalere Gesetze und wir lösen alle eure Probleme. Krankheiten, Krebs, kein Problem. Gebt uns noch ein paar Millionen und wir machen schon die richtigen Medikamente. Sterben, das kriegen wir früher oder später auch noch in den Griff. Die Physiker, hier zum Beispiel Werner Heisenberg mit seinen Unschärferelationen oder der Mathematiker Kurt Gödel, die waren maßgeblich mit dran beteiligt, dass die Physik um ihre Grenzen weiß. Die Biologen wissen das noch nicht. Und ich glaube, und deshalb jetzt dieses Thema heute Nachmittag, das Leben, weil ich glaube, wenn man das Leben studiert, kann man genau diese Krise durchmachen, kann man erkennen, es gibt vieles, was wir nicht verstehen. Schauen wir es uns an. Auch das haben wir heute Morgen noch ganz frisch. Waren alle, die jetzt hier sind, heute Morgen schon da? Nein. Gut, dann mache ich es ganz kurz. Nochmal, ich gehe gleich zu dieser nächsten Folie. Ich will einfach an dieser Folie kurz erklären, wie funktioniert Wissenschaft. Der Wissenschaftler sucht sich aus der Welt einen Forschungsgegenstand und bearbeitet den mit verschiedenen wissenschaftlichen Methoden. Für die Naturwissenschaft ist typisch, dass er zunächst Beobachtungen macht. Er macht Experimente und sammelt Daten. Und das Wichtige ist, das machen ja auch Kinder zum Beispiel, dass man einfach neugierig ist, alles in den Mund nimmt und ausprobiert. Wissenschaftlich wird das dadurch, dass man das systematisch macht. Und ein Protokoll schreibt, das heißt, alles dokumentiert, was man macht. Das gehört zum wissenschaftlichen Geschäft dazu. Aber wenn man ein Protokoll hat, hat man die Dinge noch nicht erklärt, noch nicht verstanden, was eigentlich das Ziel ist. Wenn der Wissenschaftler jetzt eine Erklärung will, dann sucht er, denkt er sich Ideen aus. Wie könnte das denn sein? Und das ist zunächst einmal nichts viel anderes, als wie einfach wildes Spekulieren. Einfach nach pfiffigen Ideen suchen. Oder wenn man es etwas seriöser formuliert, die suchen Hypothesen, wissenschaftliche Ideen. Aber wissenschaftliche Ideen zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie richtig sind. Das kann man noch gar nicht wissen. Wissenschaftliche Ideen, Hypothesen zeichnen sich dadurch aus, dass sie möglichst exakt, möglichst scharf formuliert sind. Und so hat man dann ein Modell, das heißt, eine Idee als mögliche Erklärung. Und typisch für die Wissenschaft ist jetzt, dass diese Idee geprüft wird, getestet wird, indem man fragt, leistet mein Modell, leistet meine Idee das, dass ich jetzt Dinge besser erklären, besser verstehen kann als wie bisher? Und wir haben heute Morgen schon gemerkt, das ist nicht immer der Fall, sondern eher ist das die typische Erfahrung ist, dass hier die ernüchternde Rückmeldung kommt, naja, so toll ist die Idee nicht. Und wir haben dann gesehen, der Wissenschaftler, der wirklich wissenschaftlich arbeitet, der arbeitet im Grunde genommen immer hier weiter. Er macht also weitere Beobachtungen, weitere Experimente, verändert seine Idee oder sucht ganz neue und testet wieder. Und dieses Vorgehen in diesem Kreis, das bewirkt, und darin liegt die große Stärke naturwissenschaftlicher Forschung, dass Fehler immer ausgemerzt werden. Das heißt, naturwissenschaftliche Ideen werden im Laufe der Zeit immer fehlerärmer. Warum? Weil immer bei diesem Test Fehler aufgedeckt werden und die kann man weglassen. Ob eine naturwissenschaftliche Aussage jemals wahr ist, ist eine völlig andere Frage. Sie wird im Trend dank dieser Vorgehensweise immer fehlerärmer. Aber die Frage nach der Wahrheit hat eine völlig andere Qualität. Und der Wissenschaftler kann überhaupt nichts sagen über die Wahrheit seiner Aussagen. Er kann nur sagen,
dadurch, dass eine Idee diesen Prozess schon oft und oft und immer wieder durchlaufen hat, das macht sie fehlerarm. Und das ist nicht wenig, aber es ist etwas anderes als wie die Wahrheit. Ich habe heute Morgen auch schon gesagt, das ist, was in unseren Lehrbüchern steht. In den naturwissenschaftlichen Lehrbüchern steht nicht deshalb drin, weil es wahr ist, sondern weil es bis heute diesen Kreislauf durchlaufen und diesen Test bestanden hat. Aber es könnte sein, dass wir schon übermorgen das, was bis heute in den Lehrbüchern steht, dass wir da eine Einschränkung in der neuen Auflage von manchen Lehrbüchern eine Einschränkung machen müssen, weil irgendein Experiment zeigt, da gibt's Ausnahmen, da gibt's Probleme. Das ist durchaus drin. Und wir haben gesehen, in den Naturwissenschaften gibt's den Naturalismus, eine Philosophie, die Grundlage jeder Naturwissenschaft ist. Und ich habe heute Morgen versucht, durch dieses Zitat zu erläutern, was man darunter versteht. In diesem Zitat bringt Hans Mohr zum Ausdruck, für die Naturwissenschaft spielt Gott und das Eingreifen Gottes keine Rolle. Das wird ausgeblendet. Wenn man das etwas flapsig sagt, dann könnte man sagen, die Naturwissenschaft tut so, als gäbe es Gott nicht. Ich würde das lieber anders formulieren und würde sagen, als Naturwissenschaftler studiere ich die Ordnungen, die Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat. Und nur weil Gott ein Gott der Ordnung ist, nur weil Gott in dieser Schöpfung Gesetzmäßigkeiten hineingelegt hat, nur deshalb können wir überhaupt Naturwissenschaft treiben. Nur weil es da Regelmäßigkeiten gibt, die uns auffallen und die uns neugierig machen und die wir versuchen zu verstehen. Aber ich habe versucht, das heute Morgen klar zu machen. Wenn Gott in jedem Moment etwas Originelles tun würde, in jedem Moment Wunder tun würde, dann könnten wir keine Naturwissenschaft treiben. Wenn das Licht der Sonne heute rot und morgen blau und übermorgen lila wäre, wäre für Gott kein Problem. Aber dann hätten wir gar keine Möglichkeit, da irgendetwas auszuprobieren, irgendetwas auf die Schliche zu kommen. Wir werden sehen, für unser Thema, das Leben naturwissenschaftlich zu verstehen, wir kommen nachher darauf zurück, merken Sie sich das nochmal mit dem Naturalismus, Gott wird ausgeblendet. Wird nachher ganz wichtig. Schauen wir uns das Leben an. Sind schon mal aufgefallen, dass das Thema Leben ganz spannend ist? Das Thema Leben ist deshalb spannend, weil es jeder kennt. Jeder ist vertraut damit, jeder von uns lebt. Aber haben Sie schon mal versucht, herauszufinden oder die Frage zu beantworten, was ist Leben eigentlich? Sie werden eine ganz komische Erfahrung machen. Das ist so, wie wenn Sie Schnee in die Hand nehmen und versuchen, den Schnee richtig festzugreifen. Und wenn Sie die Hand wieder aufmachen, haben Sie nasse Finger. Wenn Sie sich ganz intensiv um Leben kümmern, verstehen wollen, was ist denn? Dann merken Sie erst, es ist gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach. Ich versuche es mal, so wie es die Biologielehrerin früher auch gemacht hat. Fällt Ihnen das wieder ein? Auch die Biologielehrerin konnte nicht sagen im Unterricht, Leben ist Doppelpunkt und dann steht da ein Satz. So wie die Physiker das gemacht haben mit Kraft und, da stehen dann klare Sätze da, dann kann man was rechnen. Nein, das konnte die Biologielehrerin schon bei mir im Unterricht nicht. Sondern damals, als die Biologielehrerin die erste Stunde über das Leben gehalten hat, dann steht da eine lange Liste von Lebensäußerungen. Was gehört denn zum Leben? Erinnern Sie sich? Da stand dann an der Tafel Stoffwechsel, Reizbarkeit, Fortpflanzung und so weiter. Lauter Dinge, die zum Leben, zum Lebendigsein dazugehören. Und so wollen wir das auch mal machen. Einfach mal uns ein bisschen warm denken. Ich würde behaupten, Leben, also so geht es mir wenigstens, Leben ist auf unserer Erde das auffälligste, das aufregendste Phänomen. Ich glaube, stellen wir uns einfach mal vor, wir träumen jetzt so ein bisschen kurz nach dem Mittagessen, wenn irgendein Marsmännchen, irgendein außerirdisches Lebewesen hier auf der Erde landen würde, oder zumindest aus dem Weltraum so mal das Fernglas auf die Erde hält. Ich glaube, das, was auffallen würde, das, was ins Auge stechen würde, hier gibt es Leben. Was ganz Besonderes, was ganz Spezielles. Leben, das ist auf unserer Erde allgegenwärtig, überall. Wir wissen seit einigen Jahren, dass es Leben in Form von Mikroorganismen in den Wolken gibt. Die leben in den Wolken, wenn man mit Flugzeugen Proben nimmt, wir haben das letzte Woche oder diese Woche gelesen, die sind dann mit dem Flugzeug hoch, haben die Vulkanasche untersuchen wollen, da gibt es Lebewesen, die man dort finden kann. Man hat schon über den Alpen Spinnen gefunden, die da durch die Luft geflogen sind. Sie kennen den Altweibersommer, wenn da diese Fädchen, wenn Sie diese Fädchen mal genau untersuchen, am Ende hängt da eine Spinne dran, die fliegt an diesem Faden durch die Luft. Übrigens, vor wenigen Monaten ist die erste Arbeit publiziert worden, wo ein theoretischer Physiker versucht hat zu verstehen, wie kann das überhaupt funktionieren? Wie kann eine Spinne mit so einem Faden aerodynamisch überhaupt fliegen, haben wir noch nicht annähernd verstanden. Aber es tut's. Funktioniert. Ich weiß nicht, ob die Spinne die Berechnung richtiger gemacht hat als wir unsere Physiker, aber es tut. Leben, die Erdölexploration hat uns gezeigt, dass es viele Kilometer unter der Erdoberfläche Gemeinschaften von Mikroorganismen gibt, die haben mit der Sonne, mit an der Erdoberfläche überhaupt nichts zu tun. Die haben ihre Energie nicht von der Sonne. Die atmen Eisen und Schwefel. Davon leben die, davon ziehen die ihre Energie. Leben gibt es überall, überall. Dass es Leben in der Wüste gibt, das wusste schon Walt Disney und hat Filme drüber gedreht. Ein Irrtum zu meinen, da lebt nichts. Nein, man muss nur richtig hingucken. Die Wüste lebt, das wusste schon Walt Disney. Leben ist allgegenwärtig auf der Erde. Jetzt kommt ein ganz spannender Punkt. Da habe ich lange gebraucht, bis ich auf diesen Punkt gekommen bin, aber ich glaube, es ist ein wichtiger. Leben ist ein kontinuierliches Phänomen. Das ist jetzt ein blöder Satz, versteht keiner. Was ich damit meine, ist Folgendes. Als Naturwissenschaftler, wenn ich Leben beobachte, dann staune ich zunächst einmal, dass ich einfach zur Kenntnis nehmen muss, Leben ist einfach immer da. Es ist da. Leben ist einfach da. Woher es kommt, weiß ich gar nicht. Aber Leben ist immer einfach da. Und wenn ich jetzt mal nachdenke, und darauf will dieses Kontinuierliche hinaus, Leben, dort wo Leben da ist, ist es immer und immer und immer und immer ohne Unterbrechung da. Leben ist immer und immer da. Und es gibt keinen Punkt auf unserer Erde, wo wir beobachten könnten, wie Leben aus Nichtleben entsteht. Leben ist immer einfach da. Jetzt weiß ich natürlich und höre den Widerspruch schon, Moment, Moment. Also wir wissen doch, wie Leben gezeugt wird. Wir wissen doch, wir haben vier Kinder und ich kann Ihnen sagen, wir haben ein bisschen was gelesen, wir sind auch aufgeklärt. Wir haben da auch was darüber gelernt. Aber lassen Sie uns das doch mal kurz miteinander bedenken. Was passiert denn, wenn ein Spermium mit einer Eizelle verschmilzt? Dann haben wir in dem Moment, in dem die Zellkerne komplett miteinander verschmolzen sind und wir eine befruchtete Eizelle, eine Zygote haben, in dem Moment haben wir ein neues Individuum. Aber hier ist nicht Leben entstanden, denn das Spermium und die Eizelle sind selbstverständlich lebende Zellen. Und wenn die nicht leben würden, dann könnten sie im Reagenzglas Versuche machen, solange sie wollen. Da wird nie ein Embryo draus. Das heißt, dort, wo ein neues Individuum erzeugt wird, entsteht nicht Leben, sondern einfach Leben kombiniert sich zu einem neuen Individuum. Aber diese lebendigen Geschlechtszellen gehören schon immer zu einem erwachsenen Organismus Mann und Frau. Und so geht das Leben auch bei uns Menschen ohne Unterbrechung, kontinuierlich immer weiter. Und zwischen den Generationen, die wir unterscheiden, das sind eigentlich künstliche, formale Trennungen. Aber das Leben geht kontinuierlich ohne Unterbrechung weiter. Wir sehen nie an keiner Stelle eine Unterbrechung von Leben. Ein Entstehen von Leben aus nichts. Und dort, wo Leben abbricht, wo Leben aufhört, ist Ende. Passiert nichts mehr. Leben ist ungeheuer robust. Nun, wir wissen alle, Leben ist auch hochempfindlich. Aber Leben kann auch ungeheuer robust sein. Denken Sie mal nur an den Aufwand, den man in Krankenhäusern treiben muss, um Leben in Form von Krankheitskeimen wenigstens etwas zu reduzieren. Und Leben ist nach allem, was wir bisher wissen, auf unsere Erde begrenzt. Nun, Sie kennen alle die Science-Fiction-Romane, Leben auf dem Mars, Leben, was weiß ich wo im Kosmos. Darüber darf man spekulieren. Als Naturwissenschaftler möchte ich einfach nur feststellen, dass was wir bis heute wissen, ist, dass es Leben auf der Erde gibt. Ob es Leben auf dem Mars gibt, da kann ich nur dazu sagen, bis heute haben wir dazu keine klaren Hinweise. Es gibt Leute, die darüber spekulieren, aber wir wissen es nicht. Und so gibt es eine ganze Reihe. Und jetzt wollen wir uns diesem Leben, diesem Phänomen, dieser Erscheinung naturwissenschaftlich mal uns damit auseinandersetzen. Und das Erste, was man dann eigentlich macht, ist, wenn man etwas mit wissenschaftlichem Anspruch machen will, dass man zuerst einmal die Begriffe klärt. Also das heißt, die erste Frage für einen Wissenschaftler, der jetzt das Leben untersuchen will, ist, was meine ich eigentlich, wenn ich das Wort Leben gebrauche? Meine Frau sagt immer, ich muss aufpassen, dass ich nicht Leberkäse sage. Das hört sich bei mir als Schwaben immer an, wenn ich Leben sage, so wie wenn es um die Leber ging. Also wenn ich jetzt Leben sage, meine ich Leben. Was ist das? Leben. Wenn Sie heute Naturwissenschaftler fragen, dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, naja, Leben. Das ist im Grunde genommen Chemie. Ein bisschen komplizierte Chemie, aber Chemie. Interessant fand ich, dass ich in einem Artikel von einem amerikanischen Biologieprofessor, der war überschrieben, The Meaning of Life, die Bedeutung des Lebens. Und in der Einleitung schreibt dieser Biologieprofessor, im Original auf Englisch, ich habe das hier übersetzt, folgenden Satz. Biologie unterscheidet sich darin von den anderen Naturwissenschaften, dass sie vielleicht der einzige Bereich ist, in dem es keine allgemeine Übereinkunft über den Forschungsgegenstand gibt. Die Biologen, die Fachleute für das Lebendige sind, schreiben hier, wir sind einer der wenigen Bereiche, wo sich die Fachleute nicht darüber einig sind, worüber sie überhaupt forschen. Also, was Leben ist, was man unter dem Begriff Leben versteht, da gibt es in der Wissenschaft vom Lebendigen keine allgemein gültige, verbindliche Definition. Spannend. Spannend. Andere Kollegen berichten von Tagungen, wo es um diese Frage geht, was ist Leben eigentlich? Und hier schreiben vor einigen Jahren von einem Workshop, schreiben Kollegen in einer bedeutenden Wissenschaftszeitung, obwohl die Definition von Leben grundsätzlich kontrovers diskutiert wird, gibt es eine allgemeine Zustimmung, dass ein bestimmtes molekulares System als lebendig bezeichnet werden kann, wenn es bestimmte Kriterien erfüllt. Ich möchte Sie einfach darauf aufmerksam machen, die Kollegen sagen hier, naja, also es ist ziemlich, wir sind uns nicht einig, was wir unter Leben verstehen wollen, aber viele würden zustimmen, wenn wir sagen, Leben ist ein molekulares System. Da haben Sie es wieder, Leben ist im Grunde genommen Chemie.
Ich lade Sie ein, an dieser Stelle einfach mal kurz abzuschweifen und mit nachzudenken. Leben ist Chemie. Mit dieser Idee sind wir in den letzten 20, 30 Jahren ungeheuer erfolgreich. Eigentlich steckt die ganze Strategie, wie wir heute Medikamente entwickeln, steckt diese Idee dahinter. Unser Körper, unser Organismus ist im Grunde genommen ein chemisches System. Und Krankheit, da ist irgendein Defekt drin. Und dann müssen wir einfach einen Stoff dazugeben oder den blockieren und dann funktioniert es wieder. Und es ist erstaunlich, wie oft das tatsächlich funktioniert. Aber denken wir mal kurz drüber nach. Leben ist im Grunde genommen Chemie. Wenn das wahr ist, dann hat das ganz weitreichende Konsequenzen. Sehen Sie, da ist es vorgekommen, dass ich als Chemiestudent ein schmutziges Reagenzglas hatte. Und wissen Sie, was ich mit dem gemacht habe? Das habe ich einfach in den Müll geworfen. Weil es viel billiger ist, das in den Müll zu werfen und ein neues zu holen, als wie da jetzt viel Spülmittel zu verwenden und viel Zeit zu verwenden, um das zu schrubben. Wenn Leben Chemie ist, dann gibt es keinen vernünftigen Grund, mit Leben anders umzugehen. Wenn Leben Chemie ist, dann können wir auch Leben, wenn es irgendwelche Kriterien nicht erfüllt, einfach in den Müll werfen. Warum auch nicht? Sehen Sie, da macht sich's fatal bemerkbar, dass Wissenschaft unsere Gesellschaft prägt, beeinflusst. Ich habe nämlich den Verdacht, dass dieser Gedanke, Leben ist im Grunde genommen Chemie, schon ganz weitreichend unser alltägliches Handeln prägt. Sehen Sie, wir diskutieren heute darüber, welche Kriterien, oder diskutieren auch schon gar nicht mehr, welche Kriterien muss denn ein menschlicher Embryo erfüllen, damit er zur Welt kommen darf? Und wenn er die nicht erfüllt, wird er einfach abgetrieben. Oder wir diskutieren darüber, was machen wir denn, wenn alt gewordenes menschliches Leben nicht mehr genügend beiträgt zur Steigerung des Bruttosozialprodukts? In Deutschland hat in einer Diskussion ein Philosoph ernsthaft den Vorschlag gebracht, wir könnten in Zukunft allen 70-Jährigen eine Kreuzfahrt schenken. Jeder kriegt zum 70. Geburtstag vom Staat einen Gutschein für eine Kreuzfahrt. Und am letzten Tag dieser Kreuzfahrt kriegt jeder Teilnehmer einen Cocktail und wird noch auf hoher See entsorgt. Würde viele unserer Probleme erledigen. Vielleicht könnte unser Gesundheitswesen wieder halbwegs finanzierbar werden. Wenn Leben Chemie ist, warum nicht? Sehen Sie, wie spannend die Frage ist, was ist denn Leben? Und dass es nicht egal ist, ob da einer sagt, naja, Leben ist halt Chemie. Hat Konsequenzen. Was ist Leben? Vor einigen Jahren war ein Physikprofessor an der Universität in Konstanz und hat einen Vortrag gehalten über diese Frage und hat unter anderem den Satz gesagt, Leben ist ein hochkomplexer Ordnungszustand der Materie. Okay. Damit wären wir nicht sehr viel weiter oder ähnlich wie bis eben die Chemie. Und dann hat er etwas gemacht. Das machen Physiker gerne, dann hat er eine Gleichung an die Tafel geschrieben. Hat er an die Tafel geschrieben, Leben ist gleich Materie plus Information. Und das klingt schon sympathischer. Die Gleichung hört nicht hier auf, sondern er sagt, naja, wir alle merken, da kommt noch was dazu. Und er sagt, also Leben ist Materie plus Information. Bevor Sie diese Gleichung für sich akzeptieren, würde ich Sie einladen, mal kurz Ihr Verhältnis zu Ihrem Computer zu überprüfen. Ihr Computer, sofern Sie einen zu Hause oder am Arbeitsplatz haben, erfüllt diese Gleichung. Er besteht, sofern Sie einen haben, aus Materie. Und sofern sich auf Ihrem Bildschirm was tut, wenn Sie auf den Power-On-Knopf drücken, steckt da auch in irgendeiner Form Information drin. Und nun muss ich zugeben, dass ich ab und zu den starken Eindruck habe, dass mein Computer lebt. Und zwar vor allem, um mich zu ärgern. Aber wenn ich wirklich ehrlich bin, würde ich nicht ernsthaft behaupten wollen, dass mein Computer lebt. Aber er erfüllt diese Gleichung. Und das zeigt mir, so ganz ist das auch nicht. Aber was ist's dann? Was ist Leben? Nun, die meisten Leute heute sagen, oder die meisten Kollegen, die aus dem Bereich der Naturwissenschaft sagen, wir sparen uns die Beantwortung dieser Frage, jetzt machen wir es einfach. Wir machen Leben. Es gibt heute eine ganze Reihe von Forschungsprojekten mit dem Ziel, Leben im Labor zu machen. So nach dem Motto, wir wissen zwar nicht, was es ist, aber wir machen es. Aber gehen wir noch für einen kurzen Moment der Frage nach, und das tun ja Naturwissenschaftler auch oft, wie könnte denn Leben auf unserem Planeten angefangen haben? Wie könnte denn Leben hier entstanden sein? Und sehen Sie, das ist eine ganz spannende Sache. Insofern, als dass, wenn Sie mit dieser Frage jetzt eine Umfrage draußen auf der Straße machen würden, Sie vermutlich von sehr vielen Leuten, die aufgeklärt sind, die eine gute Schulbildung haben, sehr eindeutige Antworten kriegen würden. Und zwar eine Antwort, die finden Sie schon bei Charles Darwin in einem Brief. Die Antwort lautet in der Regel so, vor vielen, vielen Millionen Jahren war auf der frühen Erde irgendwo ein Tümpel, und in diesem Tümpel sind im Laufe der Zeit alle möglichen Chemikalien hineingeweht worden. Da haben chemische Reaktionen stattgefunden. Und irgendwann, als die Chemie kompliziert genug war, hat es in diesem Tümpel gezappelt. In dem Moment, als die Chemie gestimmt hat, ist zwangsläufig das Leben da gewesen. Das ist heute die gängige Vorstellung. So ist das Leben entstanden. Nun, ich habe nichts gegen diese Idee. Ich möchte nur als Naturwissenschaftler anmerken, das hat nichts mit Naturwissenschaft zu tun. Überhaupt nicht. Das ist einfach Spekulation, das ist Philosophie. Aber es hat nichts mit Naturwissenschaft zu tun. Es gibt keine einzige Möglichkeit auf unserer Erde, die Entstehung von Leben aus Nichtleben zu beobachten. Niemand kann so etwas bisher beobachten. Und leider gibt es auch aus der Vergangenheit, damals, als das Leben entstanden ist, keine DVD. Es hat niemand ein Video aufgenommen. Das heißt, wir haben keine Daten. Das heißt, der Naturwissenschaftler kann zu dem Thema, wie ist das Leben denn entstanden, nichts sagen. Wir haben keine Daten. Und trotzdem, ich halte das für hochinteressant, trotzdem denkt jeder halbwegs gebildete Mensch, er weiß, wie es gewesen ist. Ich halte das für spannend. Ich würde mir wünschen, dass solche Sätze Eingang in Biologiebücher finden, wie sie zum Beispiel von Günter Wächtershäuser formuliert worden sind. Er ist Chemiker, arbeitet als Patentanwalt in München, inzwischen ein älterer Herr. Er hat seine eigenen Vorstellungen, wie das Leben entstanden sein könnte, die ich nicht teile. Aber seine Analyse halte ich für sehr klar. Er schreibt, ich beginne mit einer einfachen und völlig unstrittigen Tatsache, die Vergangenheit ist unbeobachtbar. Das heißt, wie in der Vergangenheit das Leben entstanden ist, die Frage, wie ist das Leben entstanden, ist keine Frage, die naturwissenschaftlich bearbeitet werden kann. Es gibt nichts zu beobachten. Fertig. Ende der Durchsage. Und dann sagt er, daraus folgt sofort, dass das Problem des Ursprungs und der Evolution des Lebens nur durch eine Theorie gelöst werden kann. Ich mache kurz den Gedanken fertig. Das heißt, er sagt, das, was der Naturwissenschaftler beitragen kann, ist Folgendes. Er kann eine Idee formulieren, wie es gewesen sein
könnte. Und wissenschaftlich wird diese Idee dadurch, dass er prüft, ist diese Idee in Übereinstimmung mit dem, was wir heute in der Physik, in der Chemie, in der Biologie wissen. Und dann wäre das eine Möglichkeit, wie es gewesen sein könnte. Aber Günter Wächtershäuser führt seinen Satz fort, wir müssen zugeben, dass das Problem des Lebensursprungs noch ganz ungelöst ist. Frage, wie ist das Leben entstanden? Ich kann dieser Antwort nichts hinzufügen. Was wir naturwissenschaftlich wissen, nichts. Nichts. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn wir in unseren Medien und in unserem Unterricht das wenigstens mal ab und zu andeuten würden und nicht permanent den Eindruck erwecken würden, als wäre diese Frage beantwortet.
Das war eine Frage. Wir haben vorhin gesagt, dass auch ein Beobachter oder auch ein Zeuge erfahren ist. Das heißt nur, dass wir keinen haben, heißt nicht, dass es keinen gibt. Also wenn wir sagen, dass keine Seele, kann man sagen, okay, es gab keine Lehre, das auch schon mal. Aber vielleicht findet man ja verschiedene andere Datenträger, die man nicht Schlüssel hat, und findet Zeugen davon abgelehnt. Oder es meldet sich ein Marsmensch und der denkt, das ist länger als wir und sagt,
das ist richtig. Das ist richtig. Was hier gesagt wird, ist im Grunde genommen nur, das ist der gegenwärtige Stand. Das, was wir heute naturwissenschaftlich sagen können. Ich kann nicht sagen, das wird für immer ein Geheimnis bleiben.
Ja, aber hier heißt nur durch eine Theorie gelöst werden kann. Man müsste eigentlich sagen, nur durch eine Theorie oder durch
oder durch andere Informationen, die wir derzeit nicht haben. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich möchte Ihnen einige Beispiele nennen. Sehen Sie, das ist ein Chemiker, Stanley Miller, der hat 1953 für Furore gesorgt. Und der steht bis heute in den Biologiebüchern drin, mit der Bemerkung, der hat gezeigt, wie das Leben entstanden ist. Was hat Stanley Miller, ein amerikanischer Chemiker, er ist 2004 über 70-jährig gestorben, er hat als junger Student ein Experiment gemacht, in einer solchen Apparatur hat er gezeigt, dass aus einer einfachen Gasmischung, dass man Aminosäuren erzeugen kann, die Bausteine von Eiweißen. So hat er das nachgewiesen. Das ist sozusagen die chemische Dokumentation dieser Behauptung. Und Stanley Miller hat 1953 Journalisten in den Notizblock diktiert, dass er davon überzeugt sei, dass in den nächsten 25 Jahren die Frage der Lebensentstehung endgültig geklärt wird. Das war 1953. Er ist 2004 gestorben, mehr als 50 Jahre nach dieser Aussage, ohne dass er die Erfüllung seiner Prophetie erlebt hätte. Und wenn Sie heute in Biologiebücher schauen, dann wird ab und zu in manchen Büchern dieses Experiment dargestellt mit der Intention, da seht ihr, so ist Leben entstanden. Nun, wir wissen natürlich, zum Leben gehören, wir kennen kein Leben ohne Eiweiße. Aber zeigt denn dieses Experiment wenigstens, wie Eiweiße entstehen? Und ich möchte Ihnen ganz kurz, wir wollen keine Angst haben, Chemie ist so einfach, sogar ich habe es verstanden. Ich möchte Ihnen ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Das können Sie gut verstehen. Sehen Sie, wenn ich als Chemiker Eiweiße machen soll, dann ist das wie im Kindergarten. Man nimmt solche Perlen, das wären jetzt Modelle für Aminosäuren, und dann können Sie das machen wie im Kindergarten. Sie nehmen diese Perlen und stecken sie zusammen zu Ketten. Sehen Sie, Sie haben schon im Kindergarten ganz tolle Dinge gemacht, die man heute in der Chemie hat. Das wäre jetzt ein Eiweiß. Und Sie sehen, Sie brauchen Bausteine, die zwei solche Druckknopfmodule haben, wo Sie die zusammenhängen können. Und da haben wir inzwischen viel Erfahrung. Im Grunde genommen alles, was Sie unter dem Stichwort Kunststoffe kennen, funktioniert nach diesem Muster. Da kennen wir uns inzwischen ziemlich gut aus. Und jetzt schauen wir uns an, was hat denn jetzt Stanley Miller gemacht? Stanley Miller hat diese Situation erzeugt. Und wir können sagen, jawohl, hier, wir haben diese Bausteine, die wir brauchen. Und das ist das, was publiziert wird. Das ist das, was dann auch in den Büchern gesagt wird. Aber schauen wir uns die Situation an. Wenn Sie sich diese Ausgangssituation anschauen, dann sehen Sie, da gibt es zwar diese hellblauen Perlen, aber in der Überzahl sind diese orangen Perlen. Und schauen Sie sich mal die genau an, dann stellen Sie fest, das sind auch Perlen, aber die haben nur eine Verknüpfungsmöglichkeit. Und wenn Sie eine Kiste haben mit Perlen und jetzt eine Kette bauen wollen, dann ist diese Situation ziemlich frustrierend. Weil immer, wenn Sie eine orange Perle erwischen, ist Ihr Projekt zu Ende. Sie können hier die Kette nicht mehr weiterbauen. Fertig. Das heißt, was Sie hier sehen, ist, wie immer auch die ersten Eiweiße entstanden sein könnten. So, niemals. Das heißt, dass dieses Experiment eigentlich zeigt, ist, wie immer auch Eiweiße zustande, das erste Mal zustande gekommen sind. Was wir ganz sicher wissen, so nicht. Und es ist wirklich grotesk, dass man heute im wissenschaftlichen, im naturwissenschaftlichen Unterricht dieses Beispiel präsentiert und damit suggeriert, hier seht ihr, wie es gelaufen ist. Nein, man müsste nur die Originalpublika einfach nachlesen und könnte sehen, die eigentliche Aussage dieses Experiments sagt genau das Gegenteil aus. Und was wir heute haben, sind ganz, ganz viele solcher Sackgassenexperimente. Da hat einer eine Idee, so könnte es gehen, man probiert das aus und merkt, ja, man kommt einen Schritt weiter, man kommt einen zweiten Schritt weiter und dann steht man vor der Wand, Ende, Sackgasse, zurück, neuer Versuch. Wir haben eine Fülle von solchen Sackgassenversuchen. Wie machen wir das Leben? Nun, die Leute lassen sich dadurch nicht entmutigen, sondern versuchen, Leben selber zu machen. Wir können seit einigen Jahren kleine Bläschen, Sie können sich das vorstellen, wie Seifenblasen, bloß viel, viel kleiner. Und dass diese Bläschen nicht in die Luft geblasen werden, sondern die kann man in Wasser, in Flüssigkeit herstellen. Aber der Aufbau ist so ähnlich wie eine Seifenblase. Und also das ist jetzt so ein aufgeschnittenes Bläschen praktisch. Und das benutzt man heute zum Beispiel auch schon in der Medizin, um Wirkstoffe zu verpacken, einzukapseln, und solche Bläschen helfen dann mit, dass der Wirkstoff Ihres Medikaments nicht schon auf der Zunge anfängt zu wirken, sondern erst dort, wo er dann gebraucht wird. Und jetzt haben einige Leute gesagt, naja, jetzt machen wir einfach aus diesen künstlichen Bläschen, machen wir Zellen. Wir basteln die uns jetzt zusammen. Und was hier zum Beispiel Kollegen gemacht haben vor einigen Jahren, sie haben hier in ein solches Bläschen, haben sie ein Gen für ein grün leuchtendes Eiweiß eingebaut. Also die Bauanleitung für ein grün leuchtendes Eiweiß und noch ein paar andere Komponenten aus Zellen haben sie dort reingebaut. Und jetzt hat diese künstliche Zelle selber dieses Eiweiß hergestellt. Das ist natürlich noch keine lebende Zelle, aber in dieser künstlichen Zelle läuft ein Vorgang ab, den wir von lebenden Zellen kennen. Und die Strategie ist jetzt, diese künstliche Zelle immer noch komplizierter zu machen. Und irgendwann haben wir eine künstliche Zelle, die können wir nicht mehr von einer lebendigen Zelle unterscheiden. Und dann haben wir Leben im Labor gemacht. Noch vor einigen Jahren habe ich bei Vorträgen gesagt, so etwas wird nie passieren. Ich sage das heute nicht mehr. Nicht, weil ich optimistisch wäre, dass das bald gelingt, aber weil man sehr zurückhaltend sein sollte bei dem, was vielleicht alles noch eines Tages gelingt. Und es könnte durchaus sein, dass wir eines Tages in der Tageszeitung lesen, jetzt haben sie es geschafft, jetzt haben sie es gemacht. Ich möchte Ihnen an dieser Folie noch mal kurz darstellen, wie das aussieht, wenn wir eine Zelle machen wollen. dann brauchen wir, so stellt man sich das heute vor, einen Pool von Chemikalien und müssen dann eine ganze Reihe von kleinen Chemikalien haben. Wir brauchen die Aminosäuren für die Eiweiße, wir brauchen die Komponenten für die Nukleinsäuren, wir brauchen Fettstoffe für die Membranen zum Beispiel, Vitamine und viele andere Dinge. Aber das reicht noch gar nicht. Wir wissen heute, dass man aus diesen kleinen Molekülen große Molekülverbände machen muss. Also Eiweiße, wir brauchen die Nukleinsäuren, wir brauchen die Membranen. Aber auch das reicht noch nicht, um Zellen zu machen. Soweit wir Zellen heute verstehen, das ist wirklich spannend, je genauer wir Zellen untersuchen können, umso mehr erkennen wir, wie kompliziert sie eigentlich sind. Zellen sind heute viel komplizierter, als wie wir vor 20 Jahren dachten. Wir wissen heute, dass Zellen eigentlich zu vergleichen sind mit einer Vielzahl von komplizierten Maschinenparks, die da in der Zelle drin sind. Also feinst abgestimmte und regulierte Produktionslinien, die in sich stimmig sein müssen, aber auch mit anderen Fabriken sozusagen genauestens koordiniert sein müssen. Das heißt, wir müssen aus diesen komplexen Molekülen riesige fabrikartige Komplexe zusammenbauen. Und wenn wir jetzt fragen, kann das alles zufällig entstehen? Dann zeigt unsere bisherige Erfahrung, naja, Stanley Miller hat hier zumindest ein paar Dinge gezeigt, das könnte sein. Hier gibt es einige wenige Experimente, da könnte auch was gehen, aber die Fragezeichen deuten Ihnen an, bei all diesen Schritten zeigt unsere bisherige Erfahrung, dass wir keine Ahnung haben, wie das zufällig funktionieren sollte. Wenn wir jetzt das Ganze mal anders überlegen und sagen, wenn wir jetzt einen Chemiker dran setzen oder Fachleute dran setzen und sagen, macht das mal, dann haben wir diese Komponenten, können wir alle heute herstellen. Auch diese komplexeren, größeren Molekülverbände können wir im Labor machen. Und wir sind dabei, im Reagenzglas künstlich die ersten komplexen Aggregate künstlich herzustellen, die auch wirklich funktionieren. Das heißt, wenn Sie so wollen, stehen wir heute sozusagen hier, kurz vor der ersten, einfachsten Zelle. Und die allermeisten meiner Kollegen würden sagen, naja, es ist noch eine Frage der Zeit, dann werden wir diesen letzten Schritt auch schaffen. Ob das wird, muss man offen lassen. Aber ich möchte Ihnen das einfach zeigen, um klarzustellen, wenn heute Menschen behaupten, das Leben ist einfach zufällig, einfach so entstanden, das wissen wir heute. Das ist ein ganz naiver Irrtum. Es stimmt nicht mit dem überein, was uns die Erfahrung im Labor zeigt. Sondern alles, was wir wissen, zeigt uns, die Dinge erscheinen uns, je mehr wir wissen, umso komplexer und umso unwahrscheinlicher wird es, dass das irgendwie zufällig passiert ist. Aber selbst wenn es eines Tages gelingen sollte, dass wir eine solche lebende Zelle im Labor haben, dann hätten wir immer noch nicht verstanden, was Leben ist. Sondern wir hätten im Grunde genommen nur etwas Faszinierendes nachgebaut. Einfach nachgebaut. Und bis heute gilt etwas, was Louis Pasteur schon im 19. Jahrhundert formuliert hat, damals in wohlgesetzten lateinischen Worten, omne vivum ex vivo. Alles Leben kommt aus Lebendigem. Das ist unsere Erfahrung bis heute. Leben kommt aus Lebendigem, wo immer so ein Schmetterling flattert. Waren vorher zwei Schmetterlinge, die miteinander Nachkommen erzeugt haben. Und die ganz einfache Kinderfrage, Mama, woher kommt das erste Eichhörnchen?
das Eichhörnchen, das kein Papa und keine Mama hat. Mit dieser Frage ist nicht nur die Mama überfordert, sondern diese Frage können auch heute die klügsten Naturwissenschaftler nicht beantworten. Das, was wir beobachten, ist, Leben kommt aus Leben. Noch einmal ein anderer Schmetterling. Wir wissen, wie der zustande kommt. Da war irgendwann mal ein Ei. Aus diesem Ei ist eine Raupe geschlüpft. Und diese Raupe hat sich irgendwann verpuppt, bei dieser Art ganz spannend. Die macht sich so wie ein Bergsteiger, der an diesem Ästchen fest fixiert sich. Und dann verpuppt sie sich zu dieser hochinteressanten Puppe und aus dieser Puppe schlüpft dann der Aurora-Falter. Mit diesem Prozess sind wir vertraut, den können wir beobachten. Aber das ist Leben als kontinuierliches Phänomen, Leben aus Leben. Wie sieht das mit dem Tod aus? Ich habe einfach, vielleicht gibt es Krankenschwestern hier unter uns, die kennen dieses Buch, Schrembel, ein medizinisches Wörterbuch. Ich habe dort einfach mal nachgeschaut, was steht da zum Tod. Das ist nachzulesen. Tod ist Ende des Lebens von Individuen, medizinisch beschrieben als Abfolge irreversibler Funktionsverluste des Atmungs-, Kreislauf- und Zentralnervensystems. Und geht's noch weiter? Was ich Ihnen damit nur zeigen will, ist, wenn wir versuchen, den Tod zu verstehen, dann tun wir das mit einer Herangehensweise, dass wir sagen, Tod ist, wenn das Leben wegfällt, wenn das Leben nicht mehr funktioniert. Man versucht den Tod also zu verstehen über das Leben. Und wir haben jetzt schon gelernt, das Leben verstehen wir nicht so richtig. Den Tod verstehen wir noch viel weniger. Ich habe Ihnen hier einen Satz mitgebracht, der mich in den letzten Wochen, über den ich in den letzten Wochen nachgedacht habe. Vergangenen Montag hat sich der Todestag von Philipp Melanchthon zum 450. Male gejährt. Philipp Melanchthon, der mit Luther zusammen in Wittenberg die Reformation wesentlich mitgeprägt hat. Philipp Melanchthon hat als letzte Überlieferung einen Zettel hinterlassen, auf dem er notiert hat, Gründe notiert hat, warum man den Tod nicht fürchten muss. Ich bringe es Ihnen einfach mit, das ist etwas, was mich bewegt. Er schreibt hat auf diesem Zettel wenige Tage bevor er gestorben ist, notiert, Gründe, warum man den Tod nicht fürchten muss. Du entkommst den Sünden. Du wirst befreit von aller Mühsal und der Wut der Theologen. Du wirst ans Licht kommen, Gott schauen, Gottes Sohn betrachten. Du wirst jene wunderbaren Geheimnisse lernen, die du in diesem Leben nicht verstehen konntest. Warum sind wir so erschaffen, wie wir sind? Und worin die Vereinigung der beiden Naturen Christus besteht. Dass die Antwort, der Umgang mit dem Tod eines Mannes, der geglaubt hat, dass der Tod nicht nur ein Phänomen ist, wo das Leben aufhört, sondern dass es eine Perspektive darüber hinaus gibt. Ich habe Ihnen gezeigt, oder zumindest war das meine Absicht, Leben ist ein ungeheuer spannendes Phänomen. Ungeheuer spannend. Ich würde sagen, es gibt nichts, was spannender ist zu untersuchen. Und ich kann Sie nur, also es wäre mein Wunsch, wenn ich Sie so ein bisschen anstoßen könnte, wieder neugierig zu werden, morgen spazieren zu gehen und beim Spaziergang mal wieder stehen zu bleiben und sich mal zu bücken, mal runter zu knien und mal so ein Blümchen wieder genau anzugucken und zu staunen, was da ist. Aber ich habe Ihnen auch zeigen wollen, dass dort, wo wir versuchen, mit unseren technisch so erfolgreichen Naturwissenschaften diesem Phänomen auf die Spur zu kommen, dass wir dort erstaunlich wenig weit kommen. Und ich möchte an diesem Punkt einfach wieder diesen Schritt machen und mal meine Bibel hervornehmen und mal reinschauen, was sagt denn die Bibel zum Leben? Und lassen Sie mich das vorausschicken. Wenn Sie am Phänomen Leben interessiert sind und Fachliteratur wollen, ich kann Ihnen die Bibel zum Thema Leben wärmstens als Informationsquelle empfehlen. Wenn ich in meine Bibel schaue, dann sehe ich, dass die Bibel das Thema Leben sehr intensiv thematisiert. Und zwar wird durch die ganze Bibel hindurch klargelegt, Leben ist die Grundeigenschaft Gottes. Gott lebt. Gott ist der Lebendige. Leben ist was, das in der Bibel ganz, ganz eng mit Gott zusammengehört. Wir lesen auch schon auf der ersten Seite, dass Gott mit einer für uns völlig unbekannten Autorität sagen kann, der Himmel sei bevölkert mit allerlei fliegenden Wesen, das Wasser wimmle von lebenden Wesen. Und dann steht der ganz schlichte Satz da, und zwar so. Sehen Sie, als Vater von 4 Kindern würde ich mir manchmal wünschen, dass meine Worte irgendwelche Folgen hätten. Dass da was gehört wird. Dort, wo Gott redet, gestaltet sein Wort die Realität. Das, was er sagt, ist völlig außerhalb unserer Erfahrung. Oder spannend, in 1. Mose 2, Vers 7, da wird uns gesagt, Gott macht den Menschen und was macht er? Er nimmt Material, Staub vom Ackerboden und macht eine Skulptur. Wenn wir den Zusammenhang lesen, dann sehen wir, Gott bildet sich selber ab. Er macht eine Skulptur, die ihm ähnlich ist. Wenn also meine Kollegen sagen, Leben ist Chemie, die Bibel widerspricht gar nicht. Wir kennen kein Leben ohne Chemie. Kein Leben ohne Chemie. Aber dort in 1. Mose 2, Vers 7 steht, und jetzt bläst Gott seinen Geist, seinen Odem, jetzt bläst Gott seinen Ruach dieser Skulptur in die Nase. Und so ward der Mensch eine lebendige Seele. Lebendig wird das Material, lebendig wird die Chemie, wird diese Skulptur nicht dort, wo die Chemie stimmt, sondern die Bibel sagt, lebendig wird diese Form dort, wo Gott etwas von sich dazu gibt. Dort wird der Mensch eine lebendige Seele. Diesen Gedanken finden wir noch an anderen Stellen. In Psalm 104 sagt der Psalmist, Gott, dort wo du deinen Ruach, dort wo du deinen Geist, deinen Odem zurückziehst, dort geht der Mensch zugrunde, er zerfällt. Aber dort wo du deinen Odem gibst, dort kann er leben und blühen. Oder wieder eine Literaturempfehlung, Hesekiel 37, wenn Sie mal nicht schlafen können, ganz spannendes Kapitel. Für meine Freunde mit Fossilien, die passt das genau, Hesekiel 37. Der Prophet sieht ein weites Feld mit Fossilien, zerstreuten, ausgebleichten Knochen. Und Gott fragt seinen Mitarbeiter, glaubst du, dass daraus lebende Wesen werden können? Und man merkt schon, der Hesekiel ist ein erfahrener Mitarbeiter Gottes, der sagt, Gott, allein du weißt es. Und dann sagt Gott, jetzt weissage über diesen Knochen, dass sie wieder zu lebendigen Wesen werden sollen. Und dann sieht er, wie diese Knochen sich zusammenlagern zu kompletten Skeletten, wie sie mit Zähnen, mit Gewebe, mit Haut überzogen werden. Und dann steht er vor einem Feld von Leichen. Und dann sagt Gott, und jetzt weissage dem Odem, jetzt weissage meinem Geist, dass er kommen soll. Und dann hört
Hesekiel, das Rauschen, wie dieser Ruach Gottes kommt und diese Leichen aufstehen als ein gewaltiges Heer. Und dann sagt Gott, Hesekiel, das ist ein Bild, das ich dir zeigen will. Dieses Volk Israel, das eigentlich so diesen verstreuten Fossilien gleich tot ist, wirklich tot, das kann ich wieder lebendig machen. Aber nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Wenn Sie im Neuen Testament ein Buch wollen zum Thema Leben, nehmen Sie das Johannesevangelium. Schon im Anfang. Sie kennen das, da lässt Goethe schon seinen Faust hängen bleiben. Ja? Der versucht das zu übersetzen. Im Anfang war das Wort und dann hängt er dort und weiß nicht, wie er das übersetzen soll. Wenn er so ein bisschen weitergekommen wäre, dann hätte er in Vers 4 gelesen, und in ihm war das Leben. Oder Sie kennen im Neuen Testament, im Johannesevangelium, die Ich-Bin-Worte. Sie haben das vielleicht im Ohr, wie Jesus, wie das immer so provoziert hat, wenn Jesus anfängt, ich bin, und die Pharisäer aus der Haut fahren und Jesus an den Kragen wollen. Wissen Sie warum? Weil jeder Jude, der das hört, für den ist vollkommen klar, wenn Jesus anfängt bei Johannes, lesen Sie im griechischen Neuen Testament, ego eimi, ich bin. Und jeder Jude hört, das sind genau die Worte, die Gott zu Mose dort am brennenden Dornbusch gesagt hat. Gott, wer bist du? Was ist dein Name? Was soll ich Ihnen sagen, wer mich schickt? Und Gott sagt, ich bin. Und das heißt, für die Zuhörer Jesu, die merken ganz genau, mit dem, wenn der so seinen Satz anfängt, ist Gotteslästerung. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder der ist der Messias oder der muss weg. Sie haben sich dann für Zweiteres entschieden. Ich bin. Mir ist schon mal aufgefallen, dass im Zusammenhang mit diesen Ich-Bin-Worten ganz oft das Leben eine Rolle spielt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht des Lebens. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Schauen Sie sich nochmal die beiden letzten Verse an. Da sagt Jesus, Leben, das bin ich. Ich bin das Leben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jesus sagt, Leben, das bin ich. Und damit sagt er eigentlich, wenn du wirklich wissen willst, was Leben ist, dann musst du nicht ins Labor und durchs Okular eines Mikroskops schauen. Wenn du wissen willst, was Leben ist, dann musst du eine Person kennenlernen. Dann musst du Jesus kennenlernen. Wenn das wahr ist, dass Jesus das Leben ist, dann werde ich die Antwort nicht im Reagenzglas finden, sondern dann werde ich die Antwort dort finden, wo ich dieser Person begegne. Und sehen Sie, jetzt können wir auch vielleicht, das ist zumindest meine Vermutung, die Ursache sehen, warum die Naturwissenschaft eigentlich am faszinierendsten Forschungsobjekt so grundlegende Probleme hat. Wenn das wahr ist, dass Jesus sagt, wenn diese Behauptung stimmt, dass Jesus sagt, Leben, das bin ich, und der Naturwissenschaftler naturalistisch arbeitet und damit sagt, Gott ist für uns ausgeblendet, der gilt nicht. Dann haben wir als Konsequenz genau das, dass das Leben nicht begreifbar ist, nicht verständlich ist. Und genau die Situation haben wir. Wir haben das Leben permanent vor Augen. Wir sind selber Lebewesen und verstehen das Leben nicht. Meine Vermutung ist, das hat damit zu tun. Nicht, dass wir die Antwort nicht wissen könnten, sondern dass wir diese Antwort als irrelevant ablehnen. Die Folge wäre, dass das Leben ein unverständiges Geheimnis bleibt. Ich möchte schließen mit einem Text, den Sie alle gut kennen, Johannes Kapitel 11. Lazarus, ein Freund Jesu, liegt im Sterben. Die beiden Schwestern Maria und Martha lassen Jesus benachrichtigen, weil sie die Hoffnung haben, wenn Jesus käme, der könnte noch helfen. Aber die Katastrophe nimmt ihren Lauf, Lazarus stirbt und als Jesus nach Bethanien kommt, ist Lazarus schon 4 Tage begraben. Der geht auf Bethanien zu und Martha kriegt das mit und sie geht raus ihm entgegen und als sie dann gemeinsam nach Bethanien hineingehen, entwickelt sich ein Dialog. Und im Lauf dieses Dialogs sagt Jesus, wir haben das eben schon verkürzt als Zitat gehabt, das ist der Zusammenhang. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Diesen frommen Satz kennen viele auswendig. Hier steht er, Johannes 11. In diesem Zusammenhang. Aber er geht noch weiter. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Diesen Satz haben Sie vermutlich alle schon mehrfach gelesen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass da Dinge stehen, die völlig widersinnig sind? Die komplett gegen all unsere Erfahrung gehen? Sind das schon mal aufgefallen? Manchmal soll es ja passieren, dass wir Dinge lesen und gar nicht merken, was wir lesen. Dass wir so einen kleinen Philippus neben unserem Wagen brauchen könnten, der ab und zu mal fragt, verstehst du auch, was du liest? Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Ich frage Sie, wissen Sie, was das bedeutet? Verstehen Sie das? Ich verstehe es nicht. Das kommt in meiner Erfahrung nicht vor. Alles, was ich als nüchterner Mensch weiß, ist, dass jedes Leben bis zu dem Punkt geht, an dem das Lebewesen stirbt. Ohne Ausnahme in meiner Erfahrung. Das, was ich über mein Leben so sicher weiß wie nichts anderes, ist, dass dieser Punkt kommt, an dem ich 1,80 Meter tiefer gelegt werde. Anmerkung in Klammern ist auch interessant, dass wir nichts so konsequent ausblenden in unserem Denken, als wir genau dieses ganz sichere Wissen. Und jetzt sagt Jesus, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und wer lebt und an mich und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Ist das in Ihrer Erfahrung schon mal vorgekommen? In meiner nicht. Ich kann Ihnen beim besten Willen nicht vernünftig erklären, was das bedeutet. In meiner Erfahrung habe ich nichts, auf das ich zurückgreifen könnte. Aber ich kann Ihnen etwas anderes sagen. Dass ich ahne, dass Jesus hier von einem Leben spricht, das eine Qualität aufweist, von der ich zugeben muss, davon träume ich eigentlich. Und ich unterstelle mal, dass Sie diesen Traum vermutlich verstehen. Ein Leben, das diesen Namen wirklich verdient. Also nicht Leben bis zum nächsten Arztbesuch, wo dann Brustkrebs diagnostiziert wird. Leben nicht bis hoffentlich vielleicht zur Rente. Nein, Leben, das diesen Namen wirklich verdient. Leben nicht nur als ein Dahinvegetieren, als irgendwie noch Überleben, sondern Leben, wirklich Leben. Und das scheint hier durch. Das scheint hier so der Punkt zu sein, von dem Jesus hier redet. Leben, das wirklich Leben ist. Und wenn es das wirklich gibt, dann will ich dabei sein, der hier streckt und sagt, ich hätte es auch gern.
Geschichte geht weiter, sie hört ja nicht auf. Jesus geht raus auf den Friedhof von Bethanien. Sie stehen dort vor dem Grab, in dem Lazarus begraben ist. Und soweit wir das rekonstruieren können, ist das kein Friedhof, wie wir ihn kennen, sondern ein Friedhof mit Höhlen, die mit Rollsteinen verschlossen sind. Und Jesus steht vor diesem Grab und sagt, mach das Grab auf. Die Leute sagen, du Jesus, der Lazarus liegt da schon 4 Tage drin und der stinkt schon. Lass es lieber zu. Es lohnt sich nicht mehr, den nochmal anzugucken. Lass es zu. Wissen Sie, was da passiert ist? Da ist wirklich Leben nur noch Chemie. Und selbst wenn Sie Chemie in der Schule nicht gemocht haben, das wissen Sie vielleicht noch von Chemie. Chemie ist dort, wo es knallt und stinkt. Der Lazarus stinkt schon. Der ist wirklich nur noch Chemie. Nur noch Material. Und jetzt sagt Jesus, mach das Grab auf. Und dann ruft Jesus in Gegenwart vieler Augenzeugen dieses Grabloch hinein, Lazarus, komm heraus. Und in der Gegenwart vieler Augenzeugen kommt dieser Lazarus, der schon in der Verwesung war, nur noch ein Leichnam war, der vor sich hingegammelt hat. Er kommt raus aus dem Grab. Die Leute sehen ihn. In Johannes 12 können wir nachlesen, in Kapernaum gibt es eine Party. Lazarus ist dabei. War keine Halluzination, war kein kleiner Zaubertrick. Der kam wirklich da raus. Und da sehe ich wieder etwas, was in meiner Erfahrung nicht vorkommt. Wissen Sie, wie oft ich mir das gewünscht hätte bei der Beerdigung? Dass da jetzt einer kommt und Machtwort spricht und dass der Sargdeckel aufgeht und mein Vater wieder rauskommt aus dem Sarg. Das ist nicht passiert. Nicht passiert. Und da habe ich eine Geschichte, wo mir jemand erzählt, da ist in Bethanien was passiert. Ich habe das auch mal vor einigen Jahren vor Studenten erzählt. Und als ich dann meinen Computer weggeräumt habe, ist ein junger Mann bei mir stehen geblieben und hat gesagt, naja, also ich bin, mache gerade meine Doktorarbeit in Theologie und habe mir das heute Abend von Ihnen mal angehört. Und war ja ganz spannend, so was Sie da erzählt haben. Naturwissenschaft, Leben und so. Aber Ihr Schluss da mit diesem Bibeltext, also das war schon suspekt. Wissen Sie denn nicht, dass man Bibeltexte nicht so naiv verstehen darf, wie Sie das machen? Wir wissen ja heute, das hat gar nicht der Johannes geschrieben. Und er wollte gar nicht sagen, dass da in Bethanien was passiert ist. Nein, der wollte uns einfach so ein Geschichtchen erzählen, aus dem wir irgendwas herausziehen sollen. Aber der will gar nicht behaupten, dass da wirklich was passiert ist. Ich habe mir das eine Weile angehört und dann habe ich ihm gesagt, also, ich muss natürlich zugeben, ich habe nicht Theologie studiert und da wissen Sie sicher viel mehr. Aber wissen Sie, da gibt es einen Grund, warum ich glaube, dass da was dran ist, was dieser Johannes schreibt. Für mich gibt es 2 Gründe. Der eine Grund ist, dort auf dem Friedhof von Bethanien war eine ganze Reihe von Leuten. Die Leute in Kapernaum in Johannes 12 haben den Lazarus gesehen. Das waren keine Dummies. Die haben sich nicht ein X für ein U vormachen lassen. Denen konnte man nicht erzählen, übrigens der Fremde, der nachher kommt, das ist der Lazarus oder so. Nein, nein, die kannten den. Aber was mich noch darüber hinaus überzeugt, dass da was dran ist, ist, Johannes berichtet, die religiöse Oberaufsichtsbehörde in Jerusalem trifft sich zu einer Sondersitzung aufgrund dessen, was dort in Bethanien auf dem Friedhof passiert ist. Sie treffen sich zu einer Sondersitzung und treffen den Beschluss, dieser Jesus muss weg. Was glauben Sie, was es den Beamten dieser religiösen Oberaufsichtsbehörde in Jerusalem, was es für die locker gewesen wäre, wenn das nur ein Geschichtchen gewesen wäre?
Die hätten einfach, die wären bei ihren Akten sitzen geblieben, hätten weitergemacht. Nein, dass die sich bemüßigt sehen, ihre Arbeit zu unterbrechen, eine Sondersitzung einzuberufen, ist ein ganz starker Hinweis, da ist was passiert. Da war Handlung angesagt.
Das ist für mich der Grund, warum ich dem Vertrauen schenke, dass Jesus hier sagt, dieses Leben, das diesen Namen verdient, ist nicht nur ein Traum. Sondern dieses Leben gibt's. Dieses Leben gibt's geschenkt. Und jeder, der wirklich wissen will, was Leben ist und nicht nur theoretisch abstrakt wissen will, sondern haben will, hier ist die Adresse. Ich kann Ihnen nicht vernünftig beweisen, dass das alles wahr ist, will ich auch gar nicht. Was ich will, ist Menschen Geschmack machen, Menschen sagen, es könnte sein, dass Leben kein Traum ist. Es könnte sein, dass es Leben wirklich gibt. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn es das gibt, ich will es. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich habe das ausprobiert. Ich habe mich bei dieser Adresse gemeldet. Und ich kann sagen, ich habe von diesem Gott dieses Leben gekriegt. Und ich kann Ihnen auch das nicht beweisen. Ich kann es Ihnen nur persönlich von mir sagen und kann Ihnen Mut machen, das auszuprobieren. Und ich möchte schließen mit dem Gedanken, ist das nicht einfach nur religiöses Geschwätz? Ist das am Ende nicht einfach ein frommer Spruch? Nein. Ich glaube, es ist eine wichtige existenzielle Frage, wie ist das mit dem Leben? Und da sollte man nicht voreilig durch irgendwelche Voreinstellungen Optionen ausschließen. Und ich kann Ihnen als Naturwissenschaftler eigentlich nur empfehlen, seien Sie mutig zu experimentieren. Und sehen Sie, wenn ich als Wissenschaftler ein Projekt machen will, dann muss ich einen Antrag schreiben. In diesem Antrag muss ich schreiben, was die Investitionen sind, wie viel Geld will ich? Und dann muss ich sagen, was könnten denn meine Ergebnisse liefern? Was könnten sie leisten? Das können wir mit diesem Projekt ganz genau so machen. Was könnte rauskommen? Wir könnten die Frage beantworten, was ist Leben? Gibt es dieses Leben? Das nicht nur so ein Leben von Geburt bis Tod ist. Gibt es Leben, das diesen Namen verdient? Das könnten wir beantworten, vielleicht. Wie können wir das beantworten? Die Bibel sagt ganz einfach, oder ich würde das als Experiment einfach so machen, dass es diesen Gott, der in der Bibel redet, dass es den wirklich gibt. Und dass mit ihm Kommunikation möglich ist. Und so würde ich mein Experiment ganz einfach so skizzieren. Der Aufwand ist, ein Gespräch mit diesem Gott zu wagen. Gespräch zu beginnen. Und es gibt zwei Denkmöglichkeiten, wie das Experiment ausgehen kann. Entweder, da ist auf meine Gesprächinitiative weder Stimme noch Antwort. Dann habe ich mit wenig Aufwand eine wichtige Frage geklärt. Die andere Möglichkeit ist, dass auf meine Gesprächsinitiative dieser Gott tatsächlich reagiert, sich mir zu erkennen gibt. Und dann habe ich ganz neue Horizonte erschlossen. Ich glaube, dass ich gute Chancen hätte, diesen Antrag genehmigt zu bekommen. Wenig Aufwand. Der Versuch eines Gesprächs und die mögliche Erkenntnis ist in ihrer Reichweite gar nicht abzuschätzen. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe dieses Experiment gemacht und ich würde Ihnen gern Mut machen, als Naturwissenschaftler. Seien Sie experimentierfreudig, probieren Sie es aus.
Vielen Dank, dass Sie mir jetzt so lange zugehört haben.